Also der Toni Landomini ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Und ich war eher so der introvertierte Typ und Torch und Linguist die Extrovertierten, die sich hinstellen und es genossen haben, im Rampenlicht zu stehen. Und ich habe es genossen, eigentlich hinten zu chillen und die mal machen zu lassen. Wenn derjenige oder diejenige meint, weil ich cool bleibe, dass es eine Schwäche ist, der hat sich richtig getäuscht. Ich halte mich mit negativen nicht mehr auf. Ich lasse mich darauf auch nicht mehr ein.
Jetzt feuerst du aber hier.
Jetzt möchtest du, dass ich hier alle philosophischen Grundfragen
beantworte. Weißt du,
ich soll jetzt hier die.
Alles oder nichts. Ja. Wie schafft man es denn überhaupt, 40 Jahre lang sich für eine Sache zu begeistern?
Du machst mich fertig.
Toni, herzlichen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, 100%. Ich durfte vor einiger Zeit mit Torch sprechen, mit Frederik Hahn sprechen im Rahmen des Podcasts. Auch hier auf dem Schloss, auf dem wunderschönen Schloss Heidelberg. Und für mich war es eine ganz große Hoffnung, dass direkt nach dem Torch-Podcast der Toni L-Podcast kommt. Ich habe lange gewartet und du hast dann endlich gesagt, ja, wir können das jetzt machen. Daher ist für mich eine Riesenehre. Ich habe, wie bei Torch auch schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von euch. Als Heidelberger seid ihr sozusagen diejenigen, die eine ganze Bewegung gestartet haben. Euch kennt man hier. Hip-Hop in Heidelberg wurde durch euch gestartet. Ihr seid sozusagen die Leuchttürme hier. Und ich habe mich dann irgendwann getraut gehabt, dich anzuschreiben, Torch anzuschreiben, zu fragen, ob wir sprechen können. Mir geht es heute im Gespräch gar nicht darum, so tief in die Hip-Hop-Thematik einzusteigen, weil ich glaube, da gibt es viel Content über euch, mit euch, was ich sehr toll finde. Ich habe mich da auch eingearbeitet natürlich, um die Historie zu verstehen, wo ihr herkommt, wie ihr gewisse Sachen gemacht habt. Aber was mich heute insbesondere interessiert, wer der private Toni ist, was ihn antreibt, was er Herausforderungen im Leben hatte, was sein Mindset ist, ganz, ganz wichtig für mich, zu wem du hinaufschaust. Das sind so einzelne Fragen, die ich heute mit dir durchgehen will. Und die erste Frage, also ich kenne dich, würde ich sagen, aus der Ferne ganz gut. Ich verfolge deine Musik. Aber die erste Frage, vielleicht auch gleich die schwierigste Frage, wer ist eigentlich Toni L?
Willst du jetzt wissen, wer Toni L ist oder wer Toni Landomini ist?
Fangen wir mit Toni Landomini an.
Okay, also der Toni Landomini ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ, der gerne Interviews im Schlosshof Heidelbergs gibt. Nein, also er ist durch und durch... Das Größte für ihn ist, Vater zu sein, der seine Kinder über alles liebt. Also ich liebe meine Kinder über alles, ich spreche jetzt nicht in der dritten Person über mich, aber genau, ich bin hier geboren und aufgewachsen, durch und durch Heidelberger. Liebe meine Frau, bin ein genauso Ehemann seit mittlerweile über 25 Jahren. Und bin ein Familienmensch, also ich liebe auch mehr, bin ein Sohn und bin glücklich darüber, dass auch meine Mutter und mein Vater in der Nähe hier in Heidelberg in der Stadt sind. Ich liebe, wer es vielleicht mitbekommen hat, Musik, besonders den Funk, deswegen nennt man mich oder habe ich mich irgendwann mal als den Funk-Joker bezeichnet. Und das ist haften geblieben. Also ich bin großer Musikfan und natürlich nicht nur Funk, sondern alles, was funky ist. Das kann jede Musikrichtung sein, wenn es funky ist und grooved und gut ist, dann kann ich da voll und ganz eintauchen und aufgehen und bin glücklich. Also dann bin ich natürlich jemand, der auch gerne was in der Welt bewegt, sofern es möglich ist. Ich bin sehr aktiv in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich in der Kultur, in der kulturellen Bildung. Mir ist es sehr wichtig, die Hip-Hop-Knowledge, das Wissen, die Geschichte weiterzugeben und freue mich, wenn es junge Menschen auf ihre Art und Weise weiterleben, weitergeben. Und diesen Austausch genieße ich sehr und ich bin auch gerne auf der Bühne. Ich muss sagen, dass ich eigentlich von Natur aus, als ich ein Kind war, sehr eher introvertiert war. Schlüsselkind, Scheidungskind, der durch Hip-Hop seinen Weg gefunden hat. Ich könnte jetzt noch unendlich weiterreden, aber...
Wie kam es denn zur Musik, weil du so gesagt hast, dass Musik ein sehr wichtiger Teil deines Lebens war?
Ja, ich bin zur Musik gekommen, eigentlich schon sehr früh, indem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und da rede ich jetzt von, da war ich 10. Ja, habe ich mir irgendwie eingebildet. Ich habe da jemanden gesehen auf der Bühne mit einer Gitarre und hat gesungen und die Mädels haben gekrischt. Und habe ich gesagt, okay, das will ich auch.
Das Star-Dasein oder?
Nein, einfach, ich fand es einfach cool. Also dann habe ich versucht, Gitarre zu spielen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Habe eine Band gegründet, die nannte sich, also einer in meiner Klasse, der hat Schlagzeug gespielt, der andere hat sich einen Bass gekauft und dann hab ich gesungen und Gitarre gespielt. Wir haben die Gruppe Defender genannt und dann einfach gedacht, dass wir gute Musiker wären oder werden.
Zur Einordnung, wie alt warst du dann ungefähr?
Da war ich dann 12, 13, sowas, ja. Und dann kam aber Hip-Hop in mein Leben. Und es kam über den Tanz, über das Breaken. Und das hat mich fasziniert. Und dann, dadurch, dass meine Eltern sich geschieden haben, ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, die alleinerziehend war und Krankenschwester, Schichtdienst, Nachtwache, war ich doch ziemlich lange und oft auf mich alleine gestellt und habe mich immer so, die Musik hat mir immer so den Halt gegeben. Mhm. Und dann hat meine Mutter noch mal geheiratet, den John, das war, habe ich einen afroamerikanischen Bonusvater bekommen. Und dadurch kam auch der ganze Funk, Soul, Rap, Jazz, Blues zu uns nach Hause. Und auf einmal war ich in einem sozusagen in Anführungsstrichen von einem italo-deutschen Haushalt in einen amerikanisch-deutschen Haushalt. Genau, bin ich so reingeschlittert. Und das hat mich sehr geprägt dann, musikalisch auch, weil James Brown, Rick James, Bar Case, Barry White, alles, was ich auch beim Funk Joker Sound Song aufzähle, das habe ich aufgesaugt ohne Ende. Diesen Beat, diesen Groove.
Cool.
Und dann kam eben noch, der hat auch automatisch alles, was gut war, das waren eben auch Curtis Blow Platten, Houdini und natürlich Grandmaster Flash in the Furious Five, Sugar Hill Gang. All diese Geschichten, die damals Anfang der 80er aufkam, da hat man noch nicht so gedacht, okay, das ist jetzt Hip-Hop, das ist Funk, das ist so. Ich habe einfach alles gefeiert, was einen Groove hatte. Und dann hab ich mich mit dem Groove angefreundet und versucht, ihn mir einzuverleiben und wurde, genau, dann auch mein Gitarrespielen hat sich dann geändert. Nicht mehr die Beatles oder Rolling Stones spielen. Auf einmal hast du einen Riff gespielt, so ein funky Bada, 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 Ba-ba-da-ba-da-ba-da. Weißt du so, du hast einfach dieser Rhythmus hat mich geflasht und dann bin ich aber, bevor ich dann da weiter Musik gemacht habe, erstmal zu Hip-Hop gekommen, indem ich Tänzer wurde. Also,
darf ich ganz kurz fragen? Ja. Du hast Bonusvater gesagt, das klingt super schön positiv.
Ja.
Das heißt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, hättest du vielleicht gar nicht diesen Hip-Hop-Weg eingeschlagen?
Nicht, das kann ich ja so nicht sagen, weil alles ist ja so passiert, wie es passiert ist und es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Das ist einmal der Bonusvater, mein Vater selbst, mein italienischer Vater hat mich natürlich musikalisch auch geprägt und der hat auch immer Musik geliebt, Kultur, Kunst, hat gezeichnet, ist ein Künstler, Lebenskünstler auch immer gewesen, auch hat mir da viel beigebracht. Ja, das Leben so zu genießen, wie es kommt und was Neues daraus zu machen, war immer sehr kreativ. Und dann kommt noch dazu, dass ich auf der IGH war, in der Internationalen Gesamtschule Heidelberg. Und wir waren dort richtig eben bunter Haufen, der auch da wurde viel gebreakt, gemalt, getanzt und da hatte ich Einflüsse wie Gonzalo Maldonado, später G1 und Kane als Name bekannt im Graffiti, im Tanz und im Rap. Mitgründer von Advanced Chemistry, der mit seinem Bruder und seiner Schwester damals in die IGH kam, aus England und auch im Hip-Hop schon sehr weit war, eine inspirierende Figur, die mich dann auch da geprägt hat. Dann war ich mit Linguist, mit Kofi Yagpo, der zu mir in die Grundschule kam, der ursprünglich, also der war eine Zeit lang in Ghana in der Schule, dann kam er zu mir in die Klasse und wir saßen nebeneinander und wurden beste Freunde.
Also Linguist tatsächlich von Advanced Chemistry.
Dann Linguist von Advanced Chemistry, genau, in der vierten Klasse.
Ja, krass.
Genau.
Ja.
Und dann waren wir sehr, sehr eng zusammen und haben eben auch die Musik, den Funk, gefeiert. Er wusste, dass bei mir zu Hause durch John eben diese Schatzkammer der Schallplatten, was natürlich was Besonderes war, so viele Schallplatten zur Verfügung zu haben, die man hören kann, weil wir konnten uns eigentlich so nicht wirklich Schallplatten leisten. Es war natürlich ein sehr teures Hobby und da war ich sehr beschenkt sozusagen, dass ich da mich habe bedienen können und Musik hören können ohne Ende. Und das hat, genau, mit Kofi zusammen haben wir dann Funk-Tapes, Mixtapes aufgenommen und haben Tanz Routine einstudiert.
Du hast das volle Spektrum von Hip-Hop quasi gemacht.
Ja gut, Tanzen, ich war kein Graffiti-Maler wirklich. Ah, okay. Also Torch war ja durch und durch Graffiti. Mhm. Und Gonz auch. Ne? Das waren alles. Die waren alle so gut, also besonders Gonz war so gut, dass ich, wenn er mit seinen Blackbooks mit seinem Bruder morgens, wenn wir im Bus saßen und zur Schule fuhren und die dann da schon ihre Skizzen gemalt haben, da habe ich gedacht, wow, ich habe auch gemalt. Ich habe dann auch Skizzen gemacht, natürlich. Und mit Jerry Weston, das war auch ein großer Graffiti-Künstler und Tänzer, auch, der in meiner Klasse war. Mit dem war ich auch sehr eng. Und wir waren so eine Posse, so eine Crew. Mhm. Und daraus ist dann eben viel entstanden. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt mit meinen familiären Verhältnissen, wenn das anders gelaufen wäre, ob es dann nicht so gekommen wäre. Es wäre vielleicht auch so gekommen, aber dann über einen anderen Weg. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Ja.
Wann ist Torch in dein Leben gekommen? Oder du in sein Leben, wie man sehen mag?
Also er war auch in der Grundschule in der gleichen, aber er war eine Klasse unter uns. Mhm. Und du weißt in der Grundschule, wenn du Viertklässler bist, dann spielst du nicht mit den Drittklässlern.
Safe.
Ist ja klar. aber Kofi und also Linguist und Torchs Familie waren schon eng verbunden miteinander, befreundet und die kannten sich schon ziemlich gut. Und ich bin, glaube ich, mit Torch so richtig so 84 rum. Ja, 84 muss es gewesen sein. Da haben wir dann zueinander gefunden und ich bin auf seine Partys eingeladen worden, diese spektakulären und legendären Hahn-Partys. Immer wenn dort jemand Geburtstag hatte, wurde extrem gefeiert.
Wirklich?
Und es war eben durch die Mom, Natascha, den haitianischen Einfluss. Ich habe auch einen Song gemacht, Party 84. Das ist eben die Hommage an diese, an diese Party in der Hauptstraße 84 und deswegen auch das Jahr 84, weil ich denke, 84 war so ein magisches Jahr, weil da kam...
Da warst du so 19, 20 wahrscheinlich.
Nee, Quatsch. So alt bin ich jetzt doch nicht. Da war ich 14.
14, Entschuldigung, okay.
14, 15.
Okay.
Also ich bin Baujahr 69. Mhm. Also ich habe, also wie die Postleitzahl Heidelbergs, ich habe mich daran 69 gehalten.
69, ja, sehr gut.
Okay, 69 Postleitzahl.
Heidelberger durch und durch.
Komme ich 69 zur Welt. Aber genau, da bin ich dann eben da auf die Partys gegangen und Torch und Frederik und ich, wir haben uns natürlich genauso schnell verstanden, weißt du, mit Kofi, mit Gons und wir haben zusammen sofort Action gemacht. Er hat aufgelegt, er war schon früh DJ in dem Sinne und hat eben auch die Musik, die dort aufgelegt wurde, muss man dazu sagen, das gab es nirgendwo in der Form. Also bei mir zu Hause lief Funk, Soul, Blues, Jazz, eben auch Rap, aber diese haitianische Musik, weißt du, dieses Karibische und das war Hahn-Party. Natürlich auch die Elemente, also die musikalischen Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, Stile wurden dort auch gespielt, aber das war nochmal ein spezieller Einfluss, auch kulinarisch. Das Essen, was es da gab, wie er auch auf blauer Samt schön beschreibt.
Haitianischer Reis.
Mhm. Ja. Genau, das durfte ich da alles essen und verstehen lernen, dass man auch scharf essen kann. das war eine besondere Zeit, weil alle Generationen dort in dieser Altstadt 200 Quadratmeter Wohnung gefeiert haben und zusammengekommen sind. Und da sowohl die Oma als auch Enkel und Urenkel quasi, die haben da alle Party gemacht und haben gefeiert. Und durch die Geschwister, die zwei Schwestern, kam natürlich noch ein größerer, war der Radius vom Freundeskreis relativ groß. Und die sind alle dorthin gekommen. Und ich glaube, sehr viele Heidelberger aus dieser Zeit können Geschichten davon erzählen, was sie dort erlebt haben, weil es schon was Besonderes war. Mhm. Es war sehr, da war im wahrsten Sinne des Wortes immer eine offene Tür. Weißt du, du konntest dort, also ich konnte dort immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann da jederzeit klingeln und es wird nie gefragt, was willst du jetzt hier? Also, ne, komm rein, willst du was essen? Und ja, gleich auch, was inspirierend war bei Frederik ist, dass er auch so groß sein Ego auch ist. Ja? Also ich meine jetzt so als Hip-Hopper hast du eben, ist es ja von Egos geprägt, die Kultur. Aber er hat trotzdem in dir selbst, also in mir, etwas gesehen, was ja, mir vielleicht gar nicht so bewusst war immer. Also meine Skills, der hat sie rausgekitzelt. Und ich war eher so der introvertierte Typ und Torch und Linguist, die Extrovertierten, die sich hinstellen und es genossen haben, im Rampenlicht zu stehen. Und ich habe es genossen, eigentlich hinten zu chillen und die mal machen zu lassen. Aber wenn ich ans Mikrofon gekommen bin, dann wusste ich, dann gibt es Feuer. Ne? Dann habe ich das Feuer rausgelassen. Und das hat mir Kraft gegeben und daran bin ich gewachsen. Nicht nur als Künstler, auch als Mensch und habe viel gelernt. Und das Tolle ist, dass jetzt, wenn du jetzt auf Frederik mich ansprichst, dass er mich bis heute immer begleitet hat und meinen Rücken gestärkt und sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne als Freund. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und gerade jetzt, wenn man so lange diesen Weg zusammengegangen ist, noch mal mehr. Ne? Es ist etwas sehr Wertvolles, wo man dann sieht, okay, der ist in meinem Leben immer an meiner Seite gewesen.
Mega interessant wegen den Skills. Was hat Torch an Skills in dir gesehen, die du selber nicht gesehen hast? Meine erste Frage. Und die zweite Frage, die Folgefrage, musstest du davon überzeugt werden, also von ihm überzeugt werden, dass du diesen Skill hast, oder hast du das dann selber für dich sofort gecheckt? Ja, stimmt, habe ich als Skill.
Ich glaube schon, das habe ich schon davor, als ich normaler Bandleader von Defender war als Sänger, ne? In meiner Band, da hatte ich ja schon eine Vision. Also ich war ja schon so weit, dass ich gedacht habe, okay, ich muss auf die Bühne. Allerdings den Style, den ich mir dann angeeignet habe oder den ich kreiert habe für mich, der war so besonders, dass der Frederik das in mir auf jeden Fall gesehen und geschätzt hat. Ich habe einmal, ja, die erste Aufnahme überhaupt, die war magisch. Das war wahrscheinlich so der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin ein MC, ich bin ein Rapper. Und da war ich in seinem, es war wie im Film, es war so eine Wildstyle-Szene, irgendwie sein Zimmer war voll gesprüht, wie im Film Wildstyle, die Zimmer, wenn jemand den Film Wildstyle kennt, hast du den mal gesehen zufälligerweise?
Leider nicht, nein.
Musst du mal machen. Okay. Also genau, es hat sich ziemlich nach Wildstyle angefühlt. Genau, und der Dunst der Sprühdose war omnipräsent in der Nase und ja, Mikrofon aufgebaut und dann hat er ein Instrumental reingehauen und dann hat er das war meine erste Rap-Aufnahme ever. Ich glaube, es muss 85 gewesen sein ungefähr. Und dann habe ich gerappt, mir noch so ein schönes Echo reingemacht. Und das habe ich auf dem Kopfhörer gehört. Und ich so, wow, habe ich gehört. Und dann habe ich da, ich weiß nicht wie lange, gerappt. Und er hat es aufgenommen mit den banalsten Mitteln. Wir haben kein Studio gehabt in dem Sinne. Es war einfach ein Kassettenrekorder, ein Beat über Schallplatte und dann Stimme noch dazu und aufgenommen, fertig. Und das war so der magische Moment. Und die Art und Weise, wie er um mich herum getanzt hat, während ich gerappt habe, das war eine Freude, die er mir gezeigt hat, wie er glücklich war. Der hat dieses Glück mit mir so geteilt und mich so gepusht, dass mir das auch wiederum eine Energie gegeben hat, wo ich gedacht habe, okay, krass, das ist eine Energie, das ist Hip-Hop. Also Hip-Hop lebt ja davon, dass du mit deiner Crew, mit deinen Leuten etwas kreierst und was Besonderes machst. Und da haben wir uns, glaube ich, das war so der Schlüsselmoment, wo man gewusst hat, das gehört zusammen.
Auch hier wieder die Frage, denkst du, auch ohne Torch hättest du diese Karriere eingeschlagen? So eine ähnliche Frage wie mit dem Bonusvater. Boah. Wieder so eine Gabelung.
Ich glaube, ohne Torch hätte ich es nicht so lange.
Also nicht so lange.
Mhm. Nicht bis heute durchgehalten vielleicht. Mhm. Weil, wenn man ehrlich zu sich ist, wenn du jetzt zurückblickst und du weißt, wie schnelllebig die Zeit ist jetzt. Wir sind jetzt von 85 bis 25, was ja gleich ist, sind es 40 Jahre. Und wenn du überlegst, 40 Jahre aktiv zu bleiben,
das ist crazy.
Yeah. Das hätte mir damals auch, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, no way. Yeah. Und es gab viele Höhen, aber die Menschen kriegen immer nur die Höhen mit. Mm. Und die Tiefen, durch die du gehst, die Krisen, wenn man das als Krise bezeichnen kann, diese Tiefen, wo man dann zweifelt, einfach nicht weiter weiß oder glaubt, sich an sich zweifelt in dem Sinne, dann ist es schön, jemanden an der Seite zu haben, der einen sagt, hey, ich bin auch da und guck mal, was ich alles für eine Scheiße durchmache. Mhm. Und wir schaffen das. Und das war immer so eine Art Teamwork. Und ich denke, dass ich ihm auch viel gegeben habe, immer. Und das sind diese Sachen, die hinter der Kamera passieren. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, ich rede jetzt nicht von diesen Dingen, die Platten oder Videos, die wir da zusammen rausgebracht haben, sondern es geht um die Zwischenzeiten, die wahrscheinlich wichtiger sind, und persönlicher vor allem, als jetzt die Zeit, wenn Showtime ist. Und da ist viel passiert und da hat sich immer wieder bestätigt, dass es mir gut getan hat, wenn er an der Seite war und an mich geglaubt hat. Mhm. Das auf jeden Fall. Und da denke ich schon, dass es ohne ihn, dass da mein Weg anders verlaufen wäre, musikalisch. Mhm. Ja.
Das mit den Skills ist super interessant. Ich habe, glaube ich, lange gebraucht zu verstehen, was meine Skills sind, wie gut sie sind, wie schlecht sie sind, wo ich ausbaufähig bin. Daher die Frage nochmal, was glaubst du, sind deine Skills, die zum Beispiel jetzt auch, unabhängig davon eigentlich, ob Torch dir das gesehen hat oder nicht, aber was sind deine Skills, denkst du hast Style kurz angesprochen. Wann hast du das entdeckt? Wie hast du es für dich sozusagen nochmal weiterentwickelt? Für dich dein Skill. Es ist nämlich ein wiederkehrendes Thema auch bei mir im Podcast. Was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Was sind meine Fähigkeiten? Mhm. Wo sollte ich mehr investieren in meine Fähigkeiten? Wie finde ich meine Fähigkeit, die besonders gut ist? Ich selbst habe auch zwischendurch Probleme, wenn jemand sagt, boah, Reza, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Dann denke ich darüber nach, okay, krass, das aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen. Stimmt, okay, vielleicht war das ganz gut jetzt, wie ich es gemacht habe. Kannst du darauf eingehen, wenn du jetzt sagst, jemand anderes wie der Torch hat jetzt Skills in dir gesehen. Welche Skills, denkst du, waren jetzt besonders herausragend und wie hast du diese weiterentwickelt?
Also wenn man es jetzt von musikalischer Seite betrachtet, die Rap-Skills, da war ich immer sehr, im wahrsten Sinne, advanced, weil ich Wortspiele schon gemacht habe oder Reimtechniken entwickelt habe mit Doppelreimen in einer Zeit, als es so in der Form noch keiner gemacht hat. Also das war komplett neu. Das hat er gesehen. Dass ich natürlich gleichzeitig auch ein großer Verfechter und Fan vom Funk bin, dass ich auch immer daran geglaubt habe, dass man die deutsche Sprache funky, mit einem funky Rhythm transportieren kann. Das, denke ich, hat er in mir auch gesehen. Dann hat er natürlich, muss man dazu sagen, auch meine Autofahrskills. ich glaube, keiner ist zu der Zeit so viele Hip-Hop-Kilometer gefahren wie ich. Okay. Und Torch hat keinen Führerschein. Also übrigt sich die Frage, er hat gesehen, ey, der Mann kann fahren. Gut, dann kann ich kochen. Mhm. Ich habe Koch-Skills.
Tony,
damn, jetzt merke ich erst, wie er mich ausgebeutet hat. Ich habe ihn gekocht, ich habe ihn überall hingefahren, dann habe ich ihm noch einen eingerappt.
Du warst aber auf seinen Partys.
Genau. Nein, das ist ja nur Spaß. Aber ich denke, wir haben uns auch immer sehr gut ergänzt. Also ich wollte nie der Typ sein, der die Fackel trägt und vorgeht. Das ist ja Torch. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine schillernde Figur. Ja. Und ich genieße es auch, dass er das macht. Und profitiere davon. Andererseits profitiert er dann wiederum von meinen Skills, indem ich eben Dinge anders sehe, manchmal auch der Typ bin, der ja, die Sachen anders regelt und ja, ein anderes Wesen bin auch. Hab einen ganz anderen Charakter. Aber ich glaube, das sehen und wissen ja die Leute auch, wenn sie uns beide zusammen sehen, dass es nicht ich bin ja kein Abklatsch von ihm.
Ja.
Ich bin ja wieder ganz anders.
Ganz anderer Typ.
Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch.
Gibt es was die Leute in dir gesehen haben, wo du sagst, nee, das ist es nicht? Also ich glaube, in all den Jahren hast du vielleicht auch Feedback von den Leuten bekommen.
Wie meinst du?
Kann es sein, dass irgendwie Fans oder Zuhörer dir irgendwas in dir gesehen haben? Irgendeine Message von dir meinen, rausgehört zu haben, irgendeine Fähigkeit von dir meinen, gesehen zu haben, wo du sagst, nee, ich kann mich damit nicht identifizieren, das bin ich nicht. Gibt es da was bei dir?
Ich weiß nicht, was die Leute von einem erwarten. Ich weiß nur, dass viele Leute noch heute zu mir kommen und mir erzählen, dass ich sie geprägt hätte oder auf ihrem Weg in einer bestimmten Phase ihres Lebens geholfen hätte, Entscheidungen zu treffen, eine Orientierung zu finden oder ein Bewusstsein zu entwickeln für eine bestimmte Situation im Leben oder in der Politik, in der Gesellschaft. Und das ehrt und freut mich natürlich sehr. Und wenn ich oder wir Menschen da erreicht haben, was ich früher nicht hätte für möglich halten können. Aber ich denke, ich bin da immer sehr für mich ausgeglichen gewesen, dass ich. Ich glaube, man leidet ja im Hip-Hop eher an Selbstüberschätzung, als dass man denkt, oh, das bin ich nicht oder so. Mhm. Ja, du probierst ja alles aus. Also, wenn ich jetzt daran denke, dass ich bei Alte Schule 93, da war ich der Hardcore-Gladiator. Ja, das ist schon eine Figur, der du dir einen bestimmten Typen vorstellst, der vielleicht nicht so aussieht wie ich, aber ich bin der Hardcore-Gladiator, weil wer hat schon so ein Durchhaltevermögen,
mega,
bis heute am Start zu sein und in der Arena gegen alles, was um dich herum passiert, Generationswechsel, Beef, Disses, Disrespect, Leute wollen einfach übernehmen und dich auslöschen und Medien berichten über dich, dann berichten sie nicht mehr über dich, dann sagen sie, Hip-Hop ist tot. Das heißt, du existierst auf einmal nicht mehr in ihren Augen. Und da denke ich, ist es wahr, ich bin der Hardcore-Gladiator bis heute. Und da bleibe ich auch, weil ich in der Arena überlebt habe bis jetzt. Dann bin ich der Koch. da war ich als erstes, den habe ich ja auch gelernt. Ich war auch der erste von uns in der Crew, der außer, ja, nicht mehr zu Hause gelebt hat, der für sein Leben selbst sorgen musste, der die Miete zahlen musste und der hardcore gladiatormäßig in der Küche gearbeitet hat als Koch.
Sprechen wir noch über Tony L., Tony Landomini oder über Tony L.?
Das gehört zusammen, in dem Fall, weil Tony der Koch war ja auch mein erster Solo-Rap-Song. Mhm. Also der kam zwar erst 95 auf Platte, aber den habe ich schon 89, 90 live auf der Bühne gebracht. Mhm. Das war eigentlich auch ein Live-Highlight von einem Advanced Chemistry-Auftritt, wenn wir da gespielt haben. Und der Koch, Tony der Koch kam, ging es nach vorne. Und der bin ich ja heute auch noch. Also es ist immer, wenn ich gesagt habe, das bin ich, dann war ich das auch. Dann kam das erste Solo-Album, Der Pate. Das ist natürlich eine Metapher dafür, dass ich in der Lyrik ein Pate bin. Ja, also ich stelle mich jetzt nicht hin und behaupte, der Pate zu sein in einer bestimmten Organisation, aber im lyrischen Kontext auf jeden Fall. Und das kann man auch an der Wortspielerei erkennen, wie ich mit den Worten spiele. Und man muss immer im Kontext sehen, was parallel in der Zeit passiert ist. Dass es dann eine Evolution gab oder der Rap sich weiterentwickelt hat oder neue Formen angenommen hat und besondere Super-Rapper, ne, daraus entstanden sind, die noch besser, ne, die Technik noch ausgefeilt haben und noch wo ganz anders hingegangen sind. Das ist klar, aber man muss immer das Ganze betrachten, was ist in der Zeit noch drumherum passiert. Ne? Und dann am Ende der Funk Joker. Das ist für mich eigentlich das, wo ich angekommen bin. Ich sage, ich bin der Funk Joker, weil die ganzen Titel sind in diesem Joker drin. Und da ist auch der Tony Landomini drin, der Mensch, der ich bin. Und ich glaube, jeder oder jede, die mir begegnet sind im Leben, die mich kennen, die wissen, dass ich so bin, wie ich bin und mich nicht oder nie wirklich als etwas Besseres gehalten habe. Verstehst du? Also ich kann allen Leuten, denen ich vor 20 Jahren oder 30 Jahren begegnet bin, noch heute genauso begegnen. Und
du stellst dich nicht über diese Person.
Ja.
Sind es trotzdem verschiedene Identitäten, die du dann auch irgendwann mal abgelegt hast? Also der Pate, das ist schon...
Das sind Epochen. Epochen. Der Pate gehört in eine andere Zeit. Mhm. Manchmal wird man, wenn man so angesprochen wird, von Leuten, die in dieser Zeit mit einem aufgewachsen sind oder die es eben geprägt hat, das ist schön, weil dann weiß man, okay, der kennt mich daher. Ne? Wenn jemand sagt, ey, koch doch, wie Tony der Koch, dann weiß der, okay, der war da. Das ist für mich immer schön, weil bei mir dann auch wieder bestimmte Bilder hervorgerufen werden. Ja.
Wie passiert diese Transition von einer Epoche zur nächsten Epoche? Also Hintergrund der Frage ist, ich habe bei mir auch manchmal den Eindruck, ich muss mich, ich sage jetzt mal, weiterentwickeln in irgendeiner Form.
Ja, ja.
Ich habe zum Beispiel Herausforderungen gerade vor mir, die benötigen eine andere Version von Reza. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll genau, aber ich muss dran wachsen. Als Vater hast du ganz andere Herausforderungen wie als 20-Jähriger. Als 25-Jähriger hast du ganz andere Herausforderungen wie als X-Jähriger. Also man muss sich, glaube ich, schon in seinem Leben so neuen Epochen stellen. Wie hast du gemerkt, es ist jetzt Zeit für dich, die Epoche zu ändern, die Identität vielleicht eine abzulegen, eine neue anzueignen? Wie bist du da vorgegangen?
Go with the flow. Es ist einfach passiert in der Entwicklung. Es ist gar nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe. Wenn man sich vorstellt, 93 Hardcore Gladiator, schon da haben wir Hip-Hop verteidigt gegen das große Medien- und Industriemonster. Und das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen, den du nicht wirklich gewinnen kannst, aber du kannst zumindest deine Position beziehen und sagen, wo du stehst oder wer du bist. Und das wollte ich damit klarstellen. Und auch alle Elemente im Hip-Hop, die wurden da schon versucht auseinander zu bringen. Also die Leute haben nicht mehr die Graffiti-Maler gesehen, die haben nur noch die Rapper gesehen oder nicht mehr der Tanz, der für mich auch eine große Rolle spielt, weil ich denke, ein guter Rapper oder Rapperin ist eben auch, es ist jemand, der mit den Worten tanzt, der die Worte zum Tanzen bringt, auf seine Art und Weise. Und für mich gehören diese Elemente bis heute zusammen, auch wenn es vielleicht eine veraltete romantische Sichtweise ist für viele, die heute vielleicht nicht mehr so gelebt oder dargestellt wird. Aber ich denke, dieser kulturelle Teil, der war für mich immer ausschlaggebend. Das ist immer die Basis gewesen für Hip-Hop, so wie ich ihn lebe und verstehe. Und dass ich dann mich weiterentwickle, ist ja normal. Also ich glaube, ich habe nie versucht, mich neu zu erfinden, aber ich bin immer besser geworden in dem, was ich liebe. Also sowohl in der Musik, im Rap, auch als Mensch durch die ganzen Erfahrungen, die du sammelst. Du siehst vielleicht viele Dinge jetzt heute, wenn du so reflektierst und zurückblickst, was vielleicht super lief, wo du heute vielleicht drüber lachst, wo du sagst, was für ein Blödsinn ist da passiert. Und ja, ich denke, das gehört dazu, sich weiterzuentwickeln. Du bist ja vieles, so wie du auch jetzt deinen Podcast machst, interviewst. Du bist ein Interviewer, du bist aber trotzdem auch Vater und Ehemann und du bist Sportler. Und Musik und Kunstliebhaber. Weißt du, du bist so vieles. Und ich glaube, die größte Herausforderung im Leben ist genau die, dass man sich selber immer besser kennenlernt. Umso besser man sich selbst kennt, glaube ich, und seine Schwächen und Stärken gut einschätzen kann, was man lieber anderen überlässt und was man vielleicht, wo man weiß, okay, aber da bin ich der Richtige. Das kann auch helfen im Leben, dass es sich besser anfühlt, da voranzukommen.
Du hast vorhin Disrespect gesagt, dass es widerfahren ist. Hast du da konkrete Beispiele, wo du als wirklich disrespectful dir gegenüber empfunden hast?
Naja, jeder, der die Hip-Hop-Geschichte kennt, weiß, es gab so viele Phasen. Ne? Die Entstehungsphase, sage ich, ist die 80er. Da gab es nichts. Also da hat sich die kleine Szene zusammengetan und ein Netzwerk aufgebaut. Da gehörten viele dazu. Und ich möchte klar und deutlich hier sagen, dass wir nicht die Einzigen waren, die da aktiv waren. Das waren sehr viele Menschen über die Grenzen hinaus. Hip-Hop ist international, es ist nicht deutsch, es ist nicht französisch, es ist jedes Land, es ist alles. Wir sind immer sehr viel gereist. Wir haben versucht, immer viele Leute zu treffen und uns auszutauschen. Und natürlich kommen dann auch immer wieder Phasen der Generationswechsel. Das heißt, es kommt eine neue Generation, die möchte es erstmal anders machen als du. Und die möchte ihre eigene Geschichte schreiben. Die möchte nicht im Schatten einer Geschichte von anderen historischen Figuren stehen. Die möchte ihre eigene History schreiben. Und das ist verständlich, das ist normal. Und da wirst du dann teilweise vielleicht nicht respektiert oder übersehen oder nicht geschätzt, weil die Leute denken, du würdest sie nicht respektieren. Oder sie haben bestimmte Meinungen über dich. Vielleicht mögen sie dich auch nicht oder mögen meinen Rap-Stil nicht. Das kann alles sein und es ist auch gut so. Ich möchte gar nicht von allen gemocht werden und es muss jeder seinen Weg finden und dann gab es eben Phasen, wo natürlich die Leute, wie man so sagt, disrespectful sind. Ja?
Wie siehst du, wie gehst du mit sowas um? Also bei mir konkret ist es so, ich habe vor einiger Zeit mal einen Fall gehabt, da wurde ich aus meiner Sicht sehr respektlos gefühlt behandelt. Mhm. Und das hat mich getriggert, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte, das Problem war nicht dieser Disrespect, sondern das Problem war, dass ich mich getriggert gefühlt habe bzw. getriggert worden bin. Das war das eigentliche Problem. Weil ich habe ja gar keinen Einfluss darauf, was jemand anderes über mich denkt, sagt, machen möchte. Ja. Ich habe da vieles draus gelernt, aber wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich habe auch den Eindruck, du reagierst auch wahrscheinlich gefühlt, ich kann es nicht gut jetzt sagen, aber nur aus Beobachtung, Torch ist, glaube ich, so einer eher so mit dem Kopf durch die Wand Typ. Du bist eher so der ruhigere, der gesetztere Typ, der vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Ich hab das Gefühl gehabt, wenn Torch disrespected wird, geht er damit auch ein bisschen aggressiver um, habe ich den Eindruck. Weiß ich jetzt nicht, aber ist mein Eindruck. Aber ich glaube, wie gehst du damit um?
Naja, also die Leute denken ja, oder wenn sie das machen, wenn jemand sich so disrespectful verhält, dann ist es einfach für mich okay, weil ich denke, wenn er das so empfindet, das ist eine Emotion, die kann ich jetzt nicht, weißt du, ändern. Ich sage immer, Leben leben lassen. Und wenn derjenige oder diejenige meint, weil ich cool bleibe, dass es eine Schwäche ist, der hat sich richtig getäuscht. Hm. Ich stehe einfach drüber und ich sehe viel mehr, als die Leute denken, dass ich, weißt du, die denken, ich krieg das nicht mit oder ich check's nicht vielleicht in dem Moment, aber ich weiß, ich sehe es genau, ich sehe genau. Aber ich habe meine Formel auch gefunden, indem ich nur noch das mache, wo ich aufgehe, wo ich blühe, wo ich diese Glücksmomente habe im Leben, weißt du, und das Positive. Ich halte mich mit negativem Scheißdreck nicht mehr auf. Ich lasse mich darauf auch nicht mehr ein. Ich schütze mich davor. Also, weil wenn ich darauf eingehe und auch explodiere, reagiere und das Ding dann hochspiele und es dann zu etwas führt, wo es dann in der Tat knallt, da habe ich auch schon viele Erlebnisse gehabt. Und ich, man denkt immer so, ja, ich komme aus Heidelberg, wir sind behütet, Mittelschicht, schöne Stadt. Ich muss sagen, die Leute haben nur Klischees im Kopf. Mhm. Erstmal, die wissen nicht, wie man aufgewachsen ist, was man erlebt hat, was man gesehen hat, auch als Kind. Und was du auch, wie du dich hast verteidigen müssen und so weiter. Also die denken immer, oh ja, ne, so. Die Leute unterschätzen einen. Und
du wurdest unterschätzt?
Immer. Hm. Bin ich, aber ich habe kein Problem damit. Ich genieße das eher, also weil ich kann entspannt bleiben. Sollen sie mich unterschätzen? Ist okay.
Das Unterschätzen ist ein Thema für sich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle, wenn ich unterschätzt werde. Ich habe das Gefühl, ich muss mich dann mehr zeigen, mehr machen, damit die Leute mich nicht unterschätzen. Wie ist es bei dir?
Ich habe ja meine Momente, wo ich dann auf der Bühne scheine. Das ist mein Ventil, da lasse ich es raus. Ich glaube, wer mich dann live erlebt hat, der weiß Bescheid. Also, und mehr brauche ich dann auch nicht. Das ist die Art und Weise, wie ich dann bestimmte Dinge rauslasse und auch negative Energie in positive umwandle. Mhm. Das ist für mich so das magische Ding im Hip-Hop. Und ich glaube, das ist auch die Formel für viele Menschen da draußen, die im Hip-Hop diese Kraft gefunden haben, negative Erlebnisse oder auch Geschehnisse eben da zu verarbeiten und rauszulassen auf eine kreative Art und Weise. Und das ist etwas, was ich auch sehe, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Arbeit, die ich heute mache, mit vielen jungen Menschen zusammenkomme und Hip-Hop-Workshops gebe zum Beispiel, dann sehe ich in vielen Kids auch mich selbst und die leuchtenden Augen und auf einmal entdecken sie etwas in sich, was sie gar nicht vermutet hätten, dass sie das drauf haben. Und wenn man diesen Moment dann mitbekommt, wo sie über sich selbst hinaus wachsen und größer werden, dann weiß man, man hat das Richtige gemacht. Und egal was, wie passiert ist, es ist gut so, wie es passiert ist, weil heute sitze ich hier im Schlosshof von Heidelberg mit dir, der so, ja, mit so einer schönen Art und respektvollen Weise das Interview führt. Und ich habe dich ja auch als Mensch jetzt kennenlernen dürfen und schätzen lernen dürfen. Und bin glücklich, dass es so Menschen wie dich gibt, die proaktiv Dinge auf die Beine stellen, die du selbst vorher nicht für möglich gehalten hättest. So wie du auch deine Ansprache beim Schlossdinner gehalten hast und gesagt hast, wo du herkommst, wie du das Schloss siehst. Und jetzt stehst du hier und machst diese Veranstaltung. Das ist Hip-Hop. Du bist in dem Sinne bist du auch voll und ganz Hip-Hop. Das ist der Weg. Einfach etwas zu machen, wo vorher dir jeder sagt, das ist nicht möglich.
Welche Punkte gab es bei dir im Leben, wo du gesagt hast, Thema Wachstum, wo du dran gewachsen bist? Du bist viel an Schulen unterwegs, du siehst das Wachstum der Schüler, wenn du einen Workshop hältst, aber gab es so Schlüsselmomente bei dir, wo du sagst, boah, daran bin ich jetzt wirklich gewachsen? Ich kann dir eine Sache sagen, weil du gerade das Dinner am Schloss angesprochen hast, die Veranstaltung von diesem Jahr. Da waren auch ein paar Herausforderungen für mich dabei. Von der Größenordnung, da habe ich gemerkt, jetzt bin ich so ein bisschen an der Grenze, wie ich sowas koordinieren kann, mich um die Inhalte kümmern kann. Da habe ich aber gemerkt, da bin ich auch gewachsen. Trotz all den Herausforderungen. Und in dem Moment hat man ja gar nicht das Gefühl, dass man wächst, sondern man hat einfach nur das Gefühl, man kriegt eins nach der anderen auf die Nase gerade. Aber gab es so Momente bei dir, wo du denkst, okay, das war jetzt ultra wichtig für dein Wachstum. Das musstest du erlebt haben, damit du die Person bist, die du heute bist.
Ultra wichtig. Ich war ja immer bei Advanced Chemistry eingebettet in der Band. Richtig gewachsen bin ich, als ich Tony L. Solo-Artist wurde. Also das heißt, alleine auf die Bühne gehen und eine ganze Show spielen. Ohne Backup, nur mit DJ. Zwei Stunden. By yourself.
All eyes on you.
Und die Menge zum Toben bringen. Da wächst du. Ein MC werden, Master of Ceremony. Die Leute entertainen und das Mic rocken. Ohne dass an der Seite so ein Torch reinkrölt und die Stimmung übernimmt. Oder ein Linguist. Oder wer auch immer. Ja, also da bin ich gewachsen. Definitiv. Da bin ich, da habe ich gemerkt, okay, ich habe es drauf ohne. Ich brauche sie natürlich, aber in meinem Leben. Aber ich brauche sie nicht, um eine Show zu spielen. Und ich brauche, woran ich auch noch gesehen habe, dass ich gewachsen bin, ist, dass ich zum Beispiel Host bin, ein Moderator, ein Hardcore-Moderator, du kannst mich hier auf die Bühne stellen, egal welches Publikum, ich schwöre dir, ich mache da irgendwas draus.
Ich glaube dir zu 100%, ich habe dich schon erlebt.
Ja. Ja.
Und das glaube ich dir zu 100%.
Und das ist es. Also ich habe gelernt, alleine auf der Bühne zu überleben, in welcher Situation, mit welchem Publikum auch immer. In welcher Situation auch immer. Und von Auftritt zu Auftritt wächst du. Weil jede Location ist anders, jedes Publikum ist anders und das Datum ist anders. Das heißt, manchmal trittst du auf. Das Leichteste ist es ja, wenn du irgendwo auftrittst, wo dich alle kennen, die Texte kennen und Fans sind. Aber was passiert, wenn du irgendwo auftrittst, wo dich keiner kennt? Wie gehst du damit um? Wie holst du die Leute ab? Und diese Prozesse, die ich da hinter mir habe, bin ich von Show zu Show, von Event zu Event gewachsen. Das kann ich klar sagen.
Ich habe häufiger Anschriften im Podcast oder per E-Mail schreiben mir die Leute, die mir dann auch sagen, es geht ja viel um das Thema Mindset bei mir, die fühlen sich jetzt so ein bisschen stuck im Leben. Die kommen nicht voran, die wissen nicht, woran das liegt, die entwickeln sich nicht weiter. Und weil ich dich jetzt gefragt habe, wegen deinem Wachstum, was würdest du denn grundsätzlich jemandem empfehlen, der das Gefühl hat, ich sage es mal, in einem gesetzteren Alter, man hat vielleicht zwei Kids zu Hause, man muss Job finanzieren, Kinder, Haus und Hof und so weiter. Und man fühlt sich sehr stuck im Leben, also man kommt nicht weiter. Was würdest du empfehlen zu machen, um sich weiterzuentwickeln?
Also ich glaube, jemand, der schon so viel hinter sich hat, die Person, die du jetzt beschreibst, der braucht vielleicht nicht so viel Tipps von mir, weil er selbst schon da hingekommen ist. Wenn du da hingekommen bist und dieses Szenario, was du beschrieben hast, erlebt, er hat schon Familie, ist zu Hause und ja, also kommt vielleicht in bestimmten Dingen nicht weiter, aber er hat ja trotzdem was erreicht. Er hat eine Familie, er hat Kinder, er hat ein Zuhause. Wenn jemand mit sich unzufrieden ist, es ist natürlich immer schwierig. Jede Situation ist individuell, aber ich kann generell sagen, dass in vielen Phasen meines Lebens hat mir geholfen, geduldig zu sein. Nichts übers Knie zu brechen und zu glauben, dass es jetzt vorbei ist oder so. Manchmal muss man auch Dinge ruhen lassen und dann kommt der richtige Moment und die richtige Begegnung und dann leuchtet die Flamme wieder auf und du hast dann bist du glücklich, dass du gewartet hast und das nicht übers Knie gebrochen hast, weil dann wärst du vielleicht damit nicht weitergekommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man sich darauf konzentrieren sollte, was man schon alles erreicht hat und nicht darauf, was man nicht erreicht hat. Sondern
Status quo erstmal wertschätzen.
Ja, und auch seinen Erfolg selbst definieren. Ist es ein Statussymbol, was du brauchst? Ist es wirklich das Auto, was dich ausmacht? Bist du jetzt ein schlechterer Mensch, weil du kein 100.000 Euro Auto fährst? Und ist es das, was dich... Also brauchst du diese... diese Karosserie um dich herum, die dich dann gut aussehen lässt, oder folgen dir nur dann die Leute oder wissen sie dich auch so zu schätzen einfach? Ich glaube, man muss einfach sich überlegen, auf was legt man den Fokus.
Was ist denn Erfolg für Tony L., also den Hip-Hopper?
Das machen zu dürfen, was man liebt und davon und das so zu machen, dass man auch noch davon leben kann. Und so davon leben kann, dass man glücklich ist. Und mein Erfolg ist eigentlich, liegt darin, dass ich überhaupt an dieser Geschichtsschreibung teilnehmen durfte. Verstehst du?
100% verstehe
ich
das.
Eine Person davon zu sein, vielleicht bin ich es gibt so viele Figuren. Weißt du, es ist nicht, ich bin nicht die Figur. Aber dass ich überhaupt diese verschiedenen Epochen habe miterleben dürfen, von den Ende 70er, Anfang 80er bis heute, auch die musikalische Entwicklung, alles live miterlebt zu haben und auch einen Teil davon, auch wenn es ein kleiner Teil war, geprägt zu haben, das ist schon etwas, wo ich sehr glücklich bin und das ist mein Erfolg, also meine Geschichte ist mein Erfolg. Und ich möchte, was auch viele vielleicht missverstehen, ist, dass ich nie wollte, ich wollte nie ein großer Superstar sein. Also ich wollte jetzt nicht so groß sein, dass mir die Leute einfach so hinterherrennen auf der Straße, das wäre mir zu viel, ehrlich gesagt. Und da bin ich ganz glücklich, so wie es ist, ist es gut. Und damit bin ich zufrieden und natürlich bin ich auch so drauf, dass ich mir weitere Ziele setze und die verfolge und die Geschichte weiterschreiben möchte und noch einiges vorhabe, aber allein, dass ich das alles habe sehen, erleben dürfen, was ich auch die Menschen, die ich getroffen habe in meinem Leben durch Hip-Hop. Ich grüße alle da draußen, die mir begegnet sind und ihr wisst, wie ihr heißt. Und das vergesse ich nicht. Und da gibt es sehr viele tolle Menschen und dafür bin ich im wahrsten Sinne des Wortes, wie mein Track das schon damals gesagt hat, dankbar.
Super Song übrigens. Du hast so Richtung Vermächtnis, glaube ich, was angesprochen. Teil von etwas zu sein. Also so konkret hast du nicht gesagt, aber ich habe es so gefühlt ein bisschen rausgehört. Und was ich betonen will in diesem Kontext ist, du warst maßgeblich daran beteiligt, dass ja Heidelberg, der Hip-Hop in Heidelberg, von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet worden ist. Also ich glaube, das ist schon heavy, was du da geschaffen hast. Bin ich also riesen Respekt davor. Jetzt mal auf das Thema Vermächtnis anzusprechen. Ist es etwas, was du als dein Vermächtnis auch siehst? Gehst du dem hinterher? Ich frage nämlich bewusst als auch, ich würde mich so ein bisschen auch als Creator von Content, sage ich jetzt mal, bezeichnen. Ich mache den Podcast nicht nur um des Podcasts willen, das habe ich öfter schon im Podcast gesagt, ich mache das auch, damit meine Kids irgendwann meine Podcasts sich anhören können und müssen. Sie müssen sich anhören. Und was ich auch super interessant finde, mein Großvater ist vor einigen Jahren leider verstorben. Und wenn ich dran denke, hätte er einen Podcast gehabt. Und ich liebe wirklich, ich habe meinen Großvater sehr geliebt. Hätte er einen Podcast gehabt, wäre das mega für mich gewesen, da einfach reinhören zu können. Also ich denke auch an die Kindeskinder. Also es ist so eine Art kleines Vermächtnis, was ich hinterlassen möchte. Zumindest eine Möglichkeit für meine Kinder, Kindeskinder, zu hören, wie ich über das Thema Mindset zum Beispiel nachgedacht habe. Ist Hip-Hop für dich auch, jetzt habe ich immer Riesenbogen gesponnen, ist Hip-Hop für dich auch so eine Art Vermächtnis, was du hinterlassen möchtest? Weil, ich frage bewusst in diese Richtung, du arbeitest ja auch an einem freien Hip-Hop-Institut, das du vor kurzem gegründet hast. Vielleicht kannst du darauf eingehen. Ist es etwas, was mit Vermächtnis zu tun hat?
Absolut. Also Torch, also Frederik Hahn und Brian Witt und ich haben das freie Hip-Hop-Institut gegründet. Kann man auch unter freiehiphopinstitut.de checken, was das beinhaltet. Das ist natürlich, da geht es natürlich auch um das kulturelle Erbe, was ja ein Vermächtnis ist. Hip-Hop ist heute in aller Munde, wird vermarktet, es ist ein Produkt, aber es ist nicht nur ein Produkt, es ist auch ein Kulturgut. Und jetzt die Manager und die Wirtschaftsleute in der Industrie, die kümmern sich ums Produkt. Da geht es um Zahlen, um Verkaufszahlen, um Klickzahlen. Aber was passiert mit dem Kulturgut, mit dem kulturellen Erbe? Und deswegen haben wir das Institut gegründet und da geht es um kulturelle Bildung, um Forschung und um Archivierung. Frederik Hahn hat ja seine Sammlung hier ans Stadtarchiv übergeben, schon vor mehreren Jahren. Und da arbeiten wir dran, eben dieses Hip-Hop-Archiv zu vergrößern mit Archivalien anderer Protagonistinnen und Protagonisten, die vielleicht auch nicht sofort einem in den Kopf kommen, weil man denkt, okay, da war jetzt nicht so, weil es geht hier nicht um Berühmtheit, es geht darum auch in der Geschichte, wer hat wen geprägt, die ganze Inspiration, da gab es so viele Figuren, die eine Rolle gespielt haben und wir würden gerne oder haben zumindest die Vision, das Mosaik ein bisschen zu vervollständigen, dass später ein Bild transportiert werden kann, was der Geschichte gerecht wird. Weil heute gibt es viele Hip-Hop-Expertinnen, Experten, alle machen Podcasts, alle reden darüber, alle wissen es besser und jeder hat eine Meinung. Das ist auch gut, das ist richtig so. Aber nicht alles basiert auf Fakten und ich finde, ein Archiv erzählt schon die Geschichte durch die Sammlungen und Archivalien, also bestimmte Geräte oder Merchandise oder Aufnahmen von früher.
Poster,
ja, die erzählen schon eine Geschichte für sich. Und ich habe ja kürzlich jemanden getroffen. Ich hoffe, ich darf ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber er hat mir diese Geschichte erzählt. Die möchte ich kurz erzählen, weil er ist jetzt zum Beispiel einfach ein Hip-Hop-Fan. Und der war Schiffskoch und ist dann in Puerto Rico auf die Insel, hat da so einen Off-Day gehabt und ist Hip-Hop-Fan und Mixtape- und Plattensammler. Und dann hat er ein Geschäft entdeckt und hat sich da ein Mixtape gekauft in einem Antiquitätenhandel. Mhm. Der ist da rein, die haben dann, was weiß ich, du kennst ja die so eine Taucherglocke, wie die früher die Taucher sich aufgesetzt haben mit so einem Schlauch. Ja. So alte Gegenstände eben. Und der ist dann da reingegangen und der war ganz verwirrt, weil er diese tollen Antiquitäten gesehen hat. Und überall aber auch Mixtapes, Hip-Hop. Und das waren Mixtapes von Tony Touch. Mhm. Und dann hat er sich das Mixtape dort gekauft und hat dann den älteren Herrn gefragt, der den Laden geführt hat, hey, was, wie kommen Sie dazu, dieses Mixtape von Tony Touch zu verkaufen? Und er sagt, ja, ich bin sein Vater.
Nein, ja. Wie witzig.
Ja, und das finde ich so, das ist so eine kleine Anekdote. Das ist nur ein Beispiel. Und so ein Mixtape, weißt du, dann stellst du das Mixtape hin und hast eine Geschichte dazu.
Das ist eine Story dazu.
Ja. Ja. Und das ist für mich das, was Hip-Hop ausmacht am Ende, weißt du? Und natürlich lieben wir alle unsere Eltern und die haben auch eine große Geschichte. Auch wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, lebendige Persönlichkeit ist und den auch viele kennen und der viele Träume sich erfüllt hat, so gesehen.
Auch sein Topolino.
Auch sein Fiat Topolino, genau.
Er ist sehr bekannt in Heidelberg.
Ja, der Wagen, der eben im Funk Joker Video erscheint, aber die eigentliche Geschichte ist ja die, dass er damit ganz Amerika umrundet hat. Mhm. Und auch dort, ja, mit 16,5 PS, 53er Baujahr, über die Rocky Mountains alleine. 16,5 PS.
Wow. Mhm.
Genau. Und die ganzen Erlebnisse dort und die, ja, solche Sachen, das sind schöne Geschichten und das kann man zum Beispiel über ein lebendiges Archiv. Mhm. Ich rede, Archiv klingt so tot. Das ist natürlich schon, es wird nur noch archiviert. Da passiert nichts mehr damit. Aber was unsere Vision ist, ist etwas Lebendiges zu schaffen, dass einmal die Geschichte Heidelbergs, was Hip-Hop angeht, gesehen und erlebt werden kann. Und dass diese Geschichte auch weiter wächst. Es geht nicht darum, nur zurückzublicken und zu denken, oh, was ist hier alles Tolles passiert. Weil ich muss eins sagen, viele denken, die Alten denken, es wäre alles besser gewesen, aber dem ist nicht so. Hm. Es war vieles viel schwieriger als heute. Heute können wir ein Video drehen, laden es hoch und es ist verfügbar.
Theoretisch sieht es die ganze Welt sogar. Ja.
Theoretisch,
ja.
Genau. Aber da ich ja nicht bei TikTok bin, wird es nicht durch die Decke gehen. Aber egal. Ich will nur sagen, die Möglichkeiten, die jetzt da sind, ja, die sind natürlich besonders. Abgesehen davon hat das natürlich wieder eine Schattenseite. Es hat immer Vor- und Nachteile. Aber ich denke, dass man die Geschichte erzählen sollte und damit auch viele verstehen, warum etwas existiert und dass es nicht alles selbstverständlich ist, dass es existiert. Weil es gab auch eine Zeit, wo es nicht da war. Und das ist ja, das kannst du ja auf alles übertragen, mit allem.
Also ich glaube, es hat viel mit Dankbarkeit zu tun.
Ja, genau. Und auch stelle dir vor, in den Krisen, in denen wir jetzt uns befinden, die Ängste, die Menschen haben, da braucht es Möglichkeiten und Ventile zu, die einen auffangen oder Perspektiven bieten. Und ich glaube, dass Hip-Hop ein wichtiges Instrument ist, ein Heilmittel, um auch jungen Menschen, sowohl jungen als auch älteren, zu helfen, da durchzukommen und sich gegenseitig zu respektieren und die Geschichte, nicht nur die Hip-Hop-Geschichte, auch die Geschichte der Menschheit, zumindest die großen Bausteine der Geschichte kennt.
Wendepunkte vielleicht auch.
Bitte?
Auch Wendepunkte vielleicht.
Wendepunkte, ja. Und ja, jetzt gerade was die Kriege angeht, dass man auch die eigene Geschichte in Deutschland kennt. Wenn du jetzt den Rechtsruck wieder siehst, wie das wieder alles aufkocht und der Rassismus wieder belebt und alle befeuert, und es ist eine verrückte Welt und du denkst dir, spinnen die alle? Mhm. Haben die nicht aufgepasst, was hier alles abging, und dass wir gerade wieder da angelangt sind und vielleicht noch Schlimmeres passiert und man jetzt wirklich jeder und jede alles dafür in ihrem Umkreis, Umfeld tun muss, damit sich bestimmte Dinge nicht wiederholen. Und wobei schon vieles ja sich wiederholt und passiert. Und es ist erschreckend genug. Und da glaube ich, da kann eben auch Hip-Hop viel dazu beitragen, um die Welt etwas zu verbessern, um sie etwas besser zu machen. Weil es so viele coole Leute da draußen gibt, die auch aktiv sind, die auch mit Kids Sachen gestalten und machen und Graffiti sprühen, beibringen, tanzen, umgehen, weißt du, den eigenen Körper kennenlernen und grooven mit dem Rhythmus. Und ich glaube, wenn du so ausgeglichen und konzentriert auf dich selbst bist und weißt, was du alles kannst, dann musst du gar nicht erst dem Hass eine Möglichkeit geben, aufkommen zu lassen. Du musst dahin gehen, weißt du, dass du selbstzufrieden bist, dass du etwas findest, wo du aufblühen kannst. Und ich glaube, dass da liegt ein Kern des Problems, dass viele Menschen nicht wissen, wo sie ihr Glück finden können.
Wie findet man denn sein Glück?
Indem man eine Leidenschaft hat für etwas.
Wie finde ich meine Leidenschaft?
Indem du Dinge rausfindest, also indem du mehrere Sachen ausprobierst, wo du vielleicht gar nicht denkst, dass die zu dir passen würden. Mach's einfach. Ich glaube, einfach machen. Nicht immer Angst haben. Die Angst dominiert unsere Gesellschaft.
Wo kommt die Angst her?
Die Angst wird geschürt, die wird gemacht, die wird auch, würde ich sagen, künstlich produziert. Jetzt feuerst du aber hier. Jetzt möchtest du, dass ich hier alle philosophischen Grundfragen
beantworte. Ich
soll jetzt hier die.
Alles oder nichts.
Alle Probleme der Welt lösen mit meinen Antworten.
Du bist nämlich ein großes Vorbild. Ich erwarte.
Ja, gut, jetzt muss was kommen hier. Genau. Ja, die Leute haben ja Angst, dass sie etwas weggenommen bekommen. Und ich glaube, die Angst wird dadurch genommen, wenn kultureller Austausch stattfindet. Kultureller Austausch ist die absolute lebensnotwendige Basis von allem. Wenn es das nicht gibt, dann kommen wir nicht mehr zusammen, weißt du?
100%.
Und es wird immer diese Propaganda schürt Angst. Es kommt von der Propaganda. Es gibt Leute, die bewusst bestimmte Sachen in deinem Kopf einpflanzen und sagen, der ist so.
Ja. Ja.
Und dann glaubst du es.
Ja.
Und durch die sozialen Medien sind die Möglichkeiten noch viel größer, dich zu catchen.
Ja. Ja.
Und am Ende denkst du, okay, da muss ja was dran sein. Da hat so viele Likes und so viele Klicks und Follower.
Muss ja stimmen.
Dann ist das doch wahr. Und das ist die Gefahr.
Also ich bin 100% bei dir. Kultureller Austausch ist extrem wichtig. Am Anfang dieses Jahres hatten wir ja diese Aufdeckung von Korrektiv, dass da Gedankengut herrscht, Remigration von Deutschen mit Migrationshintergrund. Wir haben mal in einem anderen Kontext darüber gesprochen gehabt. Für mich persönlich, das trifft mich gar nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Was mich mehr trifft, ist, dass damit eigentlich meine Kinder gemeint sind. Also die hier geboren sind, Mutter ist halb deutsch, halb Amerikanerin, aber beide haben einen deutschen Pass, ich habe einen deutschen Pass, und trotzdem sind meine Kinder natürlich Deutsche mit Migrationshintergrund, und es gibt Gruppierungen, die wollen so etwas gar nicht mehr hier haben. Das finde ich crazy, ich bin voll bei dir. Ich glaube, du musst gesprochen werden miteinander. Das ist extrem wichtig. Toni, was ich aber unbedingt noch mal wissen möchte, Richtung Leidenschaft. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach für viele Menschen, ihre Leidenschaft zu entdecken, wo ich bei dir bin. Das Thema Ausprobieren ist extrem wichtig. Ich probiere auch viele Sachen aus. Podcasten ist eine Leidenschaft von mir. Hätte mir das jemand vor 5 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nee, ich kann mir gar nicht vorstellen, in ein Mikrofon reinzusprechen. Ich glaube, das Thema Angst spielt insofern hier mit rein, was wir hier auch alle haben. So, was denken mein Nachbar über mich? Was denken meine Eltern über mich, wenn ich das auf einmal im Podcast reinspreche, ins Mikrofon reinspreche? Ich war Anfang des Jahres hier auf einem Event in Dinner im Schloss, wo du auch freundlicherweise mit dabei warst. Als ich das erste Mal das Event hier auf dem Schloss gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, ja toll, was denken jetzt die anderen über mich? Also denken die jetzt, dass ich denke, oh, der Reza kann jetzt hier ein Event machen, einfach so. Das sind so Angstgefühle, die dann auftauchen, die man natürlich überwinden muss. Was mich aber jetzt bei dir ganz konkret interessiert, du machst jetzt seit fast 40 Jahren Hip-Hop, also deine Leidenschaft. Ich habe ein paar Leidenschaften, die ich jetzt viele Jahre gemacht habe. Ich würde sagen, beispielsweise Basketball, das ist eine ganz große Leidenschaft von mir. Aktuell, ich würde aber fast schon sagen gewesen, ich bin gerade so in einer Transition-Phase, wo ich mit Basketball so langsam aufhöre und ich spiele es seit knapp über 25 Jahren. Es reizt mich nicht mehr so, wenn ich ehrlich bin.
Weil du nicht in die NBA gekommen bist.
Ja, mein ganz großer Traum. Irgendwann mit 40 habe ich das entdeckt.
Also genau, okay. Hast du irgendwann gecheckt, okay.
Das passt mir nicht mehr.
Das klappt doch nicht so.
Die Größe passt nicht so ganz. Genau. Ich habe natürlich versucht, mir das nochmal schmackhaft zu machen. Basketball an sich schmackhaft zu machen. Ein paar Sachen ausprobiert, anders gemacht, andere Trainingsgruppe, andere Trainingszeiten, neue Sachen versucht zu lernen und so weiter und so fort. Aber ich konnte das Feuer nicht mehr so entfachen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, aufzuhören. Gab es bei dir Momente in deiner Hip-Hop-Karriere, wo du das Gefühl hattest, das Feuer ist ein bisschen, die Flamme ist ein bisschen kleiner geworden? Nummer eins. Und Nummer zwei, wie schafft man es denn überhaupt, 40 Jahre lang sich für eine Sache zu begeistern? Also ich habe riesen Respekt davor. Und was ist so die Formel dahinter? Wie kann ich mir etwas so lange so schmackhaft machen?
Das ist eine gute Frage. Schwer. Es gibt, man muss ehrlich sein, es gibt Phasen, wo du zweifelst, eben wie schon zu Beginn unseres Gesprächs. Es gab natürlich diese Phase, wo Hip-Hop von Berlin übernommen wurde und die Sprache sich geändert hat. Nicht, dass ich jetzt sage, dass es, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf oder so. Ich habe meine Sprache immer gewählt ausgedrückt.
Conscious
Rap.
Yeah.
Also ich sage immer von der Peace-Zeichen-Generation zur Mittelfinger-Generation. aber der Mittelfinger gehört auch dazu. Und da denkst du dir, okay, kann ich denen jetzt noch irgendwas erzählen? Wenn ich nicht bestimmte Begriffe verwende, hören die mir erst gar nicht zu. Macht es dann noch Sinn, weiter zu rappen, wenn sie gar nicht an der Reimtechnik interessiert sind? Oder an der Funkiness oder an dem Conscious.
Sehr schwerwiegende Fragen dann aber.
Ja, das fragst du dich dann, okay. Und dann wirst du beleidigt vielleicht. Und dann denken die alle, das ist the shit. Und das ist die Stärke. Lässt du dich darauf ein? Natürlich nicht. Aber da stellt man sich dann die Frage, okay, war es das jetzt? Ja, machst du da jetzt weiter? Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, okay, hey, ich bin der Hardcore-Gladiator. Ich mache weiter. Ich lasse mich von niemandem, lasse ich mir meine Geschichte wegnehmen.
Aber warst du wirklich davor, aufzuhören irgendwann mal?
Ja, bestimmt. Also aufhören ist ein großes Wort. Ne? Aufhören. Ab wann hört man auf? Also im Grunde kannst du auch sagen, ey, da bringt kein Album gerade raus, nicht jedes Jahr, oder es gibt ja Leute, die so produktiv sind, und mit was vergleichst du das? Ja? Was heißt aufhören? Also ich würde sagen, in der Hip-Hop-Kultur habe ich nie aufgehört, aktiv zu sein, auf welcher Ebene auch immer. Hat man vielleicht auf der großen Bühne nicht gesehen, aber ich bin da, ich mache mein Ding. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für alle, die zweifeln und versuchen oder meinen, dass sie aufhören müssen, weil gerade nichts läuft. Mach dein Ding. Mach weiter. Glaube an dich.
Wie schaffst du es in so Tiefphasen, so Motivationstief,
Motivationsloch? Ja, guck mal, da noch mal. Ich bin, wie gesagt, ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau, die mir den Rücken stärkt und an mich glaubt. Und die jetzt gar nicht so auf Hip-Hop ist, aber die einfach versteht, dass es was Besonderes ist, was ich mache, und die respektiert das und unterstützt das. Das ist mein großes Glück. Meine Kinder geben mir Kraft. Das ist mein Wow.
Du suchst deine Kraft.
Die geben mir Kraft. Das ist, also die nehmen auch Kraft.
Ja.
Aber ja, aber es ist, das ist auch das Leben. Das ist das, was du, ja, worauf es ankommt am Ende.
Trotzdem noch mal die Frage, wann hört man oder sollte man aufhören und wann sollte man trotzdem irgendwie am Ball bleiben? Also ich frage jetzt nicht nur im Kontext von Basketball, das war nur ein Beispiel. Ich kenne Leute, die auch mit Beziehungen zum Beispiel rumhadern. Die wissen nicht, ah, soll ich die Beziehung jetzt beenden? Aber dann kommen so Gedanken wie, ja, was denken aber die anderen darüber? Auch so ein Angstthema sozusagen. Ich will aber, dass die anderen Leute irgendwie nichts Schlimmes über mich denken. Oder wann sollte man mit dem Job aufhören? Wann sollte man sich durchbeißen? Ich glaube, diese Entscheidung hat man relativ häufig. Wann man eher aufhören sollte oder wann man eher sagt, nee, ich mache das jetzt weiter. Hast du eine allgemeingültige Antwort drauf?
Gut, ich bin ja kein Therapeut, der jetzt irgendwie da eine Antwort für jeden hat. Obwohl Therapeut Toni kann vielleicht helfen. Könnte ich einen Podcast machen.
Ja, genau.
Ja gut, du musst ja für dich, spürst du, ob es dir gut, ob es einen Weg gibt. Solange du noch einen Weg siehst, versuche diesen Weg zu gehen. Und wenn du keine Kraft mehr hast und es überhaupt nicht möglich ist, und es dir nur schadet oder es dir dadurch nur schlecht geht, dann musst du dich davon lösen. Das sind die zwei Optionen eigentlich, meiner Meinung nach. Und wenn du über eine Beziehung redest, Beziehung ist immer mehr als man denkt. Wenn die Schmetterlinge im Bauch weggeflogen sind, muss man was dafür machen. Und das ist nicht immer leicht und das ist nicht immer, ja, es ist kein Selbstläufer. Und da muss man selbst, es ist ein, ja, Geben und Nehmen.
100% bei dir. Ich glaube, Beziehungen sind insofern auch schwere Arbeit oder harte Arbeit, weil man reinstecken muss. Es ist nicht nur ein Nehmen oder ich investiere jetzt mal nichts. Da kann ich auf jeden Fall zu 100% unterschreiben. Als du diese wichtigen Momente in deinem Leben hattest, wo du alleine auf die Bühne gegangen bist oder alleine auf die Bühne gehen wolltest, hatte da das Thema Angst eine gewisse Rolle in diesem Konstrukt? Also war das so, wo du gedacht hast, oh nee, ich traue mich nicht so ganz, oder gab es so Punkte, die du wirklich für dich auch überwinden musstest? Wenn ja, was hat dabei geholfen, so eine Überwindung zu finden?
Also Angst ist ein großer Begriff. Wenn ich auf die Bühne gehe, ist eine Aufregung da, ist Adrenalin, ist sicherlich eine Art von Angst. Ja? Also, dass du denkst, okay, wie wird das jetzt? Kann ich das handeln, kann ich das Publikum überzeugen und da die richtige, ja, das richtige Rezept zu finden, wie man damit, ne, umgeht, ist schwierig, aber für mich war es immer so, dass ich dann immer rausgegangen bin und irgendwas gemacht habe, was ich gut kann. Irgendwo, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, das bin ich, da muss ich mich nicht verstellen, wenn die das nicht mögen, kann ich nichts dafür, weil das bin ich.
Ist authentisch.
Authentisch, genau. Authentisch bleiben. Weil dann, selbst wenn es dann nicht funktioniert, weißt du wenigstens, du hast das gemacht, was dich ausmacht. Und wenn es vielleicht da nicht funktioniert oder harmoniert, dann liegt es nicht an dir, dann liegt es daran, dass die Leute damit nicht umgehen können, wer du bist.
Trotzdem die Frage, Toni, du hast vorhin gemeint, du bist eigentlich ein introvertierter Mensch. Ist es dann trotzdem authentisch, auf die Bühne zu gehen?
Ja, unbedingt. Weil ich glaube, dass introvertierte Menschen, man sagt ja so, stille Wasser sind tief. Und da ist viel Wahrheit drin. Da liegt sehr viel Wahrheit drin. Weil eben die Stillen oft nicht gehört werden. Und die sollen mutiger werden und sollen rausgehen und aus der Tiefe sprechen, es rauslassen. Und das wird gut tun, es wird ihnen gut tun. Und es tut mir auch gut, auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe, für mich eine Bühne zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich alles, was ich sonst in meiner Tiefe, in dieser Quelle, was da brodelt, das muss ja irgendwie auch trotzdem raus. Und da eine Möglichkeit zu finden, ein Ventil zu finden, wo du es kommunizieren kannst, das ist, glaube ich, ein großer Gewinn für jeden Menschen, der kreativ ist und sich Gedanken über die Welt macht und auch eine Möglichkeit finden kann, das weiterzugeben.
Eine Sache interessiert mich noch. Wir hatten mal in einem anderen Kontext auch, ich hatte das Vergnügen, dich als auch Koch erleben zu dürfen, auf dem Podcast-Dinner, so haben wir es genannt. Und du hattest mir so beiläufig so ein bisschen auch erzählt, dass du auch Parallelen zwischen Kochen und Hip-Hop siehst, mit den Rezepten, mit den einzelnen Bestandteilen. Kannst du kurz darauf eingehen? Was siehst du bei Kochen und Hip-Hop? Wo siehst du da gewisse Ähnlichkeiten oder Parallelen oder was gibt es dir?
Also das sehe ich nicht jetzt erst so. Das habe ich schon Ende der 80er, also 86 bis 89, habe ich Koch gelernt. Und da ist es mir schon aufgefallen. Also ich wusste, als ich dann einen Beruf erlernt habe wie den Koch, dass ich etwas Kreatives machen möchte. Und da ist schon mal eine Sache, Kreativität. Kochen ist Kreativität. Dann sind genau diese ganzen verschiedenen Elemente, die Gewürze, die Komponenten, was alles zu einem Rezept gehört. Du musst das zusammenspielen, die Chemie muss stimmen, dass du dann am Ende etwas zauberst, was das Gericht ausmacht. Und das ist genauso ähnlich oder gleich eigentlich bei der Zusammenstellung eines Songs, eines Liedes. Da müssen die Komponenten auch passen. Wenn du kochst, brauchst du auch einen Rhythmus. Du brauchst Leidenschaft, du brauchst Kreativität. Und das Tolle ist, am Ende das Resultat teilst du mit anderen. Das ist in der Musik so und das ist beim Kochen so. Und deswegen gibt es da unglaublich viele Parallelen und das ist das Schöne daran, weil es zur Lebensqualität gehört. Und wenn du selbst etwas kreieren kannst, wirst du zu einer Art Schöpfer von etwas, was ohne dich nicht so entstanden wäre.
Inwieweit schöpfst du etwas für dich selbst und inwieweit für andere Menschen?
Meinst du es jetzt aufs Essen? Oder
jetzt sind wir wieder auf die Musik bezogen. Auf die Musik bezogen, genau.
Boah, du machst mich fertig. Ich muss dauernd solche philosophischen Fragen beantworten.
Ich hatte dich vorgewarnt.
Ja. Es ist natürlich immer was Schönes, wenn man diese banale Ausdrucksform, wenn man sagt, okay, das Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Bringt das so ein bisschen vielleicht auf den Punkt.
Stimmt, ja.
Weil du machst eine Musik, die erlebst Glücksmomente bei der Produktion, beim Rhymes-Schreiben und irgendwann kommt die Produktion. Eigentlich für mich ist immer der Prozess fast das Schönste. Dann lässt du es raus und dann wird es von irgendjemandem, dann kommt es vielleicht nicht immer dahin, wo es hinkommen soll oder nicht, oder manche verstehen es nicht oder wollen es nicht. Aber wenn es dann dahin kommt, bei jemandem landet, der versteht und der damit was anfangen kann und der dadurch etwas entdeckt, wo er dann wiederum was Neues draus macht, also oder sie. Das empfinde ich dann als...
Wenn du Impact hast sozusagen mit deiner Musik.
Ja.
Wir kommen auch so langsam ans Ende, aber bevor ich meine finale Frage stelle, auf die ich dann gleich auch zurückkomme, würde mich noch ein paar Sachen trotzdem interessieren. Stell dir vor, du könntest deinem jüngeren Ich drei Tipps geben. du kannst jetzt 30 Jahre in die Vergangenheit reisen und deinem jüngeren Ich drei Sachen sagen. Mhm. Welche drei Dinge wären das?
Bleib entspannt, es wird alles gut. Mhm. Drei Sachen. Du schaffst es. Mhm. Und du wirst viele schöne, glückliche Momente erleben. Ich meine, ich könnte jetzt Tipps geben und so weiter, weißt du, aber ich würde ihn eher, ja, wobei, wenn man dann sagt, das kommt jetzt alles, dann ruht er sich dann vielleicht aus, der junge Toni, ne? Dann wird er sagen, naja, der hat das gesagt, dann kann ich mich ja jetzt zurücklehnen. Ja, ich glaube, ich würde einfach nur sagen, glaub an dich. Mhm. Und mehr braucht es nicht.
Mhm. Okay, da komme ich so langsam zu meiner finalen Frage. Trotzdem vorher, wenn jetzt jemand dir online folgen möchte, wo kann er das am besten tun? Wie bist du am besten erreichbar?
Also Instagram, The Real Tony unterstrich L. Genau, das bin ich. Da könnt ihr mir folgen. Das wäre schön. Und ansonsten auf der Website www.freieshiphopinstitut.de, da stehen alle Informationen über alles, was ich gerade aktuell mache mit Frederik Hahn und Brian Witt zusammen und mit vielen anderen tollen Menschen. Versuche ich gerade wieder etwas aufzubauen, was langfristig in der Zukunft bestehen soll und auch vielen Menschen helfen soll. Genau, das sind so die zwei wichtigsten Adressen.
Sehr cool. Dann zu meiner finalen Frage, die ich jedem Gast stelle, natürlich auch dir. Welches Mindset, welche Geisteshaltung hatte den größten Einfluss auf dein Leben?
Also, ich kann sagen, was mich wirklich oder welcher Mensch mich beeindruckt hat, und weil ich das sehr verfolgt habe in den 80ern, als ich mich dann mit auseinandergesetzt habe, mit Apartheid zum Beispiel, eben einen Menschen, den ich sehr bewundert habe oder immer noch bewundere, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, ist Nelson Mandela. Er möge in Frieden ruhen. Und von ihm habe ich sehr viel gelernt, was Haltung angeht. In solchen Situation, in der er sich befunden hat, wie er damit umgegangen ist, finde ich sehr beeindruckend. Wenn jemand 27 Jahre eingesperrt war,
ist crazy.
Ist unvorstellbar. Dann möchte ich noch auf einen Poeten verweisen aus Chile, Pablo Neruda. Sagte ein Kind, also ich weiß nicht, ob es der genaue Wortlaut ist, ein Kind, das nicht spielt, ist kein Kind. Mhm. Und ich finde, dort, wo spielende Kinder sind, dort ist das Glück. Mhm. Und ich habe immer versucht, das Kind in mir spielen zu lassen, bis heute.
Mega. Mhm. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst.
Ich hoffe, das kommt drüber, und das ist das, was mir wichtig ist. Und ich glaube, dass wir alle, gerade diejenigen, die Hip-Hop lieben und machen, ja, das ist eine Kultur, die von Kindern kommt. Und wir sind zwar jetzt alle alt und gebrechlich und vielleicht irgendwann noch, oder hässlich, nee, das nicht. Aber naja, aber ich glaube, dieses Kind in einem selbst, das sollte man am Leben halten. Das macht die Welt besser.
Mega. Mhm. Toni, tausend Dank für deine Zeit. Ultra Spaß gemacht. Ich habe sehr vieles mitnehmen können. Vielen Dank.
Vielen Dank dir auch.